Ich freue mich, liebe Gemeinde, dass ich bei euch sein kann jetzt, dass wir zusammen Zeit haben, über diesen Text nachzudenken, den sie gerade so schön vorgelesen hat, von Jona. Ich hoffe auch, dass ihr durch die Musik, danke Jessica, Andreas, dass wir ein bisschen reingekommen sind, auch Gott schon zu begegnen, unser Herz eingestimmt ist. Jessica hat es schon gesagt, bevor ich es euch gesagt habe, aber einige von euch haben es schon gelesen in meinem Blog, dass wir das Motto des Jahres festgelegt haben. Wir nennen es Gott erleben. Ich hoffe, ihr habt ihn schon erlebt. Das wäre ganz super, wenn das schon der Fall wäre. Jona hat ihn erlebt. Gott. Und den Fisch. Das erinnert mich daran, wenn man mit Fischen zu tun hat, dann muss man sich ja meistens Anglergeschichten anhören. Ich weiß nicht, ich kenne gar nicht so viele von euch, die Angler sind. Aber ich liebe diese Geschichte von den beiden Anglern, die sich unterhalten. Das ist sowieso super, wenn Angler sich unterhalten. Kennt ihr ja, ne? Es ist ja berüchtigt. Und die tauschen natürlich Angeltipps aus. Wo fängt man wann, mit welchem Köder, welchen Fisch und wie macht man das am besten und so. Der erste Angler, der sagt also, der dickste Johnny, den ich mal so richtig an Land gezogen habe, das war ein Hecht, der hat 80 Kilo gewogen. Also der war größer als ich. Der stundenlanger Kampf. Und der andere denkt so und sagt das auch, so einen großen habe ich noch nie an Land gezogen. Also das Verrückteste, was ich mal hatte, ist, dass ich eine alte Laterne am Haken hatte. Ja? Und da war auch noch das Schild dran, stand drauf 1912. Und weißt du was? Das war eine wasserdichte Laterne und das Licht brannte noch. Der erste Angler, der guckt ihn echt mit großen Augen an und sagt dann nach kurzer Stille, pass auf, ich ziehe 50 Kilo von meinem Hecht ab, wenn du bei deiner Lampe das Licht ausmachst. So ist das mit dem Erleben. Wir erleben Dinge und sie machen irgendwas mit uns. Wir möchten ja auch Dinge erleben und sie wachsen in uns, wenn sie toll waren, diese Erlebnisse. Ich habe einigen von euch diese Woche ein Erlebnis zugeschickt. Und vielleicht könnten wir mal die Tänzerin sehen. Die anderen haben es noch nicht gesehen, aber ich habe sie euch mitgebracht. Ihr seht in wenigen Sekunden dort eine Tänzerin. Okay? Müsste für alle deutlich zu sehen sein. Ich möchte jetzt mal, das war das Experiment, diejenigen, die meinen Blog gelesen hatten, die hatten das schon vielleicht gemacht, dass diejenigen aufzeigen, die sagen, diese Tänzerin dreht sich im Uhrzeigersinn, das heißt rechts herum. Jetzt bitte aufzeigen. Okay, schaut euch um, wie viele das sind. Rechts herum, okay. Jetzt zeigen bitte mal die auf, die sagen, sie dreht sich links herum gegen den Uhrzeigersinn. Auch mal aufzeigen. Gut, es ist auch eine. So. Und jetzt bitte wegen ärztlicher Hilfe diejenigen, die überhaupt nichts drehen sehen. Das scheint ja eine ganze Menge zu sein, weil nicht alle haben sich gemeldet. Jetzt fragt ihr, was soll das für der Computerquatsch hier, rechts oder links? Ich mache mit euch mal eine Übung. Ich will keine lange medizinische Erklärung dafür geben. Guckt auf die Tänzerin. Das ist jetzt, wenn man Übung hat, geht das schneller. Und dann macht ihr jetzt die Augen zu. Ich sehe euch. Also macht die Augen zu. Ja? Und dann stellt euch vor, wie sie sich weiterdreht. Und vor eurem inneren Auge wird sie immer langsamer und hält an. Hat sie angehalten und jetzt dreht sie sich anders herum. Und jetzt guckt wieder hin. Bei wem hat es funktioniert? Bei wem hat sie sich umgedreht? Bei einem, zwei, immerhin. Erfolgsquote von, ja, manche sind schon trainiert. Also, das heißt, wir sehen etwas und wir erleben es völlig unterschiedlich. Die einen rechts rum, die anderen links rum. Das ist keine theologische Aussage. Das ist einfach so. Und das ist auch keine Trickserei. Es hat was, so wird uns gesagt, damit zu tun, wie wir Dinge wahrnehmen. Und wenn man der Erklärung Glauben schenken darf, dann hat das was mit dieser komischen Rechts- und Linkshirnhälfte zu tun. Ja? Die eine mehr künstlerisch, kreativ, die andere mehr rational. Jetzt wird er wissen, wer welcher ist. Ne? Ich glaube, in der Erklärung hieß es, wenn sie sich rechts herumdreht, ist man mehr kreativ, künstlerisch. Ne? Und wenn sie sich links herumdreht, dann ist man mehr so der rationale Denkertyp. Und wenn ihr es schafft, sie umzudrehen, freut euch. Ja. Haben wir ein Handmikro hier? So, jetzt bringt ihm mal dieses Handmikro. Wir wollen ja alle hören, was du sagst, Dieter.
Dennis, ich habe gestern...
Das müsste dann noch sein.
Jetzt, gut, danke. Also ich habe gestern lange genug drauf gesehen.
Ja.
Und ich war der Meinung, die dreht sich einmal rechts rum und dann wieder links rum. Und das wiederholt sich. Man muss nur lange genug hingucken.
Ah, du denkst also, man wird ausgetrickst. Durch die Grafik oder was? Oder ist das das Hirn? Ist das die Grafik oder das Hirn?
Nö, das ist einfach, die dreht sich mal so rum. Weil sie...
Aha.
Nacheinander.
Sehr gut, gut, gut. Möchte noch jemand eine tiefschürfende Erkenntnis dazu uns mitteilen? Jetzt habe ich das Mikrofon hier und jetzt sind wir schon dabei. Wie wir Dinge erleben, ist ja ganz interessant.
Also ich werde jetzt mal die richtige Wahrheit erzählen. Denn sie muss sich in verschiedene Richtungen drehen, denn sonst wird ihr schlecht und dann kippt sie um.
Der Schatten sagt, dass man nur auf den Schatten unten guckt. Dreht sich hin und her. Wenn man nach oben guckt, zählt sich doch, also ist es physikalisch unmöglich, was sie da macht.
Das gibt's eigentlich gar nicht.
Okay. Gut. Rüdiger sagte mir vorher, dass er auch noch einen interessanten Aspekt hat. Den greifen wir nochmal schnell ab. Bevor wir zu Jona zurückkommen.
Also diese Frau, die wir da sehen, die ist ja ganz zweidimensional. Sie ist ja nicht dreidimensional. Also die dritte Dimension denken wir uns ja nur dazu. Und wenn wir uns mal auf diesen Schatten des Fußes konzentrieren, ganz unten, dann stellen wir fest, der pendelt hin und her. Und wenn wir ganz genau die Tänzerin angucken, die pendelt auch nur hin und her.
Gut, also wir haben uns jetzt mit Wahrnehmung befasst. Wir haben uns mit Wahrnehmung befasst. Vielen Dank, die Tänzerin, die kann jetzt erstmal ein bisschen Luft schnappen. Sonst fällt die noch um. Mir ist das wichtig, man kann natürlich einige Dinge dazu sagen. Du hast was über Wahrnehmung gesprochen, das heißt, die dritte Dimension, die denken wir uns eigentlich. Und das ist wahr, es würde dreidimensional nicht klappen, sondern das ist ja ein zweidimensionales Bild, was animiert wurde. Und ich glaube, das ist oft so, dass wenn wir in unserem Bibelstudium oder in unserem Erfassen von Texten Dinge wahrnehmen oder auch in unserem Erleben von Gott, dann leben wir in unseren Dimensionen und er hat aber eine mehr. Und dann spricht ein anderer darüber und der erlebt wieder was völlig anderes. Und ruckzuck zoffen wir uns. Aber es soll erstmal dazu dienen, sozusagen als Einstieg heute, dass wenn wir in diesem Jahr darüber nachdenken wollen, was es heißt, Gott zu erleben, dann müssen wir auch erstmal erdulden, dass der andere sagt, sie dreht sich links rum, auch wenn wir überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass sich das so rum ereignen könnte. Das ist der Einstieg. Und ich stelle mir Jona in so einer Runde vor, wie mit den Anglern, die sich gerade unterhalten haben. Ne? Vielleicht hat ja Jona dann den Impuls verspürt zu sagen, also du mit deiner Laterne und so, jetzt habe ich mal eine Geschichte hier zu erzählen. Wisst ihr, was mir neulich passiert ist? Wenn er schlau war, dann hat er sich zurückgehalten. Das ist zu krass. Das ist zu unglaublich. Das würde ihm keiner abnehmen. Aber der Text will uns erstmal deutlich machen und deswegen nehme ich ihn hier so zum Einstieg. Jona hat was erlebt. Der hat was mit Gott erlebt. Da gibt's gar keine zwei Meinungen drüber. Wir waren am letzten Wochenende mit dem Gemeinderat auf dem Klausurwochenende und das Ergebnis haben wir euch ja schon mitgeteilt. Wir haben viel darüber nachgedacht. Was möchten wir zum Schwerpunkt machen in diesem Jahr? Was möchten wir auch in unseren Programmen reflektieren, in dem, wie wir planen und wo wir hinwollen? Und wir haben festgestellt, dass wir gut darin sind, die Bibel zu kennen, auch Zeit mit Gott privat zu verbringen, im Gebet, im Studium, aber dass wir nicht gut darin sind, die Erfahrungen, die wir damit machen und die Erlebnisse auch wirklich zu teilen mit anderen in den verschiedensten Aspekten. Und deswegen lautet der Jahresschwerpunkt 2009 Gott erleben. Und wir sind noch in der Planung dabei, auf welche verschiedenartigen Weisen wir das in der Gemeinde rüberbringen können. Es geht dabei sicherlich nicht nur darum, dass man von vorne was hört. Aber ich habe diese Geschichte von Jona ja nicht nur ausgesucht, damit unsere Erlebnisse mit Gott blasser erscheinen. Weil die meisten von uns doch sagen müssten, also ich war noch nie in einem Bauch von einem Fisch. Umgekehrt, okay, ich hatte schon mal einen Fisch in meinem Bauch. Aber das ist nun nichts Spektakuläres. Ich habe diese Geschichte von Jona auch nicht gewählt, weil wir jetzt in diesem Jahr nur noch spektakuläre, unglaubliche Erlebnisse mit Gott von hier oben hören werden und alles andere qualifiziert nicht. Also Jona ist die Messlatte. Das ist nicht der Grund, das wäre eher entmutigend. Und letztlich habe ich Jona auch nicht gewählt, weil ich euch sage, Mensch, betet darum, dass euch sowas auch passiert. Da würdet ihr euch ja nicht mal in die Nähe der Alster wagen. Warum habe ich Jona ausgesucht? Ich glaube ganz einfach, dass Jona für mich nachvollziehbar ist als postmoderner Christ, als moderner säkularer Mensch. Da sind ja viele Fremdworte drin. Aber also als Christ, wie wir heute in der westlichen Welt in einer großstädtischen Situation oft leben. Und ich kann mich wiederfinden in seiner Anfangssituation. Denn die Anfangssituation, die ist ja auch hier ganz interessant. Da beginnt dieses Buch von Jona, was ja ein außergewöhnliches Buch ist. Alle anderen Prophetenbücher, wo er einsortiert wird, das sind die Berichte von dem, was die Propheten geschrieben haben. Hier ist es eine Geschichte von einem Propheten. Mal mit ein bisschen O-Ton dabei, aber ansonsten ist es über ihn. Wir wissen von ihm ja sonst kaum was. Und das beginnt ganz knallhart hier mit dem ersten Satz, das Jona-Buch, und das Wort des Herrn geschah zu Jona. Ohne Schnörkel, Gott steht plötzlich im Raum. Es geschah. Das Wort des Herrn geschah zu Jona. Wir kennen nicht seine Situation. Wir würden gerne wissen, wann das geschah. War er gerade beim Ackern? War er beim Essen? Hat er geschlafen? War es nachts beim Träumen? Lag er gerade bei der Siesta in der Hängematte? War er beim Joggen, beim Einkaufen? Wie war das? Es geschieht einfach. Da steht, Gott ruft seinen Propheten. Und mein geschätzter Kollege Jan, der hat vor 2 oder 3 Wochen oben, wo die Jugend Bibelgespräch hat, die Frage gestellt, weil es nun mal in unserem Viertel in diesem Vierteljahr um Prophetie geht, hat er die Frage gestellt, wer möchte denn gerne mal ein Prophet sein? Und ihr ahnt schon, wie die Antwort war. Das wollte keiner. Und da war er so ein bisschen erstaunt. Ich meine, und dann war ich die Woche später da und dann hat er gesagt, Dennis, was sagst du denn dazu? Ne? Da habe ich gesagt, also wenn ich in die Bibel gucke, die wollten ja auch alle nicht. Das wundert mich erstmal gar nicht. Aber was mich wundert, ist, dass ich oft höre von Menschen, die mir sagen, jeglichen Alters, ich möchte Gott erleben. Ich möchte Gott in meinem Leben sehen. Ich möchte auch mal ganz tolle Erfahrungen machen. Aber wenn dann Gott kommt und sagt, hier, komm, ne? Willst du mein Prophet sein? Willst du was erleben? Dann sagen wir, kostet das was? Ist das mit Zeitaufwand verbunden? Muss ich da, tut das weh? Ist das gefährlich? Muss ich dazu aus der Hängematte raus? So scheint es mir oft. Und deswegen ist dieser Dialog auch recht kurz gehalten. Gott sagt einfach zu Jona, kum. Das ist jetzt nicht türkendeutsch für komm, sondern das ist hebräisch. Kum. Kum heißt, ist ein Wort. Heißt, hoch, auf, los, raus. Ein Wort. Hopp, würden die Schweizer sagen wahrscheinlich, ne? Und schon da könnten wir sagen, ja Mensch, wenn Gott so direkt zu mir sprechen würde, das wäre ja was anderes. Dann hätte ich schon spätestens da was erlebt. Und ich glaube, er tut das. So oft spricht Gott ganz direkt zu uns. Immer und immer wieder. Ich meine, ihr seid ja, die meisten von euch sind doch Wiederholungstäter. Das heißt, wir kommen mehrmals hintereinander in den Gottesdienst.
Danke. Ich bin auch Wiederholungstäter. Ich muss meine Mutter im Krankenhaus
Ja, schmeißen. Ein Auto muss ganz, ganz schnell, zwei Autos müssen ganz schnell weg. Einmal Hamburg HZ 102 ist wegen einem Notfall und einmal OD DS 51, also Bad Oldesloe DS 51 und Hamburg HZ 102. So, tut mir leid, aber Störungen haben Vorrang. Auch da können wir was erleben. Ich habe gerade darüber geredet, dass Gott uns auch direkt anspricht. Ich habe gesagt, ihr seid alle hierher gekommen, die meisten von euch sind Wiederholungstäter und kommen wieder, weil, und das weiß ich von euch, weil ihr sagt, ich komme in den Gottesdienst, ich möchte Gott erleben. Und ich glaube, ihr würdet nicht wiederkommen, wenn das nie passieren würde. Da würde ich sagen, also bei dem Haufen, da weiß ich nicht. Aber ihr kommt wieder. Die meisten jedenfalls. Also hat Gott doch zu euch schon gesprochen. Was ist der Unterschied? Wie bei Jona? Wir formulieren es vielleicht immer etwas anders, als hier in der Jona geschehen. Aber eigentlich passiert dasselbe bei uns, wenn Gott uns anspricht. Und das, was passiert, wenn Gott uns anspricht, ist zweierlei. Das erste, wenn Gott uns anspricht, dann hat das meistens auch einen Inhalt. Ja, das ist nicht nur einfach Jona, Dennis, sondern da kommt was. Da ist was Konkretes und deswegen versuchen wir ja auch in Predigten und in den Bibelgesprächen konkret zu werden. Und wenn ihr sagt, Mensch, da hat mich was angesprochen, dann wisst ihr das auch mit Inhalt zu füllen. Da wisst ihr, da ist irgendwas in meinem Leben, das muss ich angehen, das muss ich ändern. Und es geschieht ein zweites, du reagierst irgendwie darauf. So wie Jona, der hat auch gleich reagiert. Gott hat ihn angesprochen, Jona hat sofort reagiert, der hat seinen Rucksack gepackt. Und es erinnert mich so ein bisschen bei Jona seine Reaktion wie in der einen Liedzeile, die ich immer mehr schätzen lerne jetzt, wo ich auch schulpflichtige Kinder habe, wo Reinhard May singt über einen Elternabend. Ne? Jetzt heißt es sich ducken, sich totstellen, nicht aufmucken bei der Wahl des Elternvertreters. Ne? Und bei Jona wird das ganz extrem. Jona rennt aus Leibeskräften genau in die andere Richtung. Und das bringt uns zu einer der berühmtesten Geschichten des Alten Testaments, wie Jona sich auf die Flucht begibt, wie er dem Auftrag entfliehen will, aus uns gar nicht ersichtlichen Gründen. Wir wissen gar nicht, warum er jetzt so extrem reagiert, wie sein Schiff in einen Orkan gerät, wie er sich schließlich, ich frage mich, was für ein Gottesbild hat er überhaupt? Wie er sich ins tosende Meer werfen lässt und nun von einem Fisch verschluckt im Dunkeln es geschafft hat, dahin zu kommen, wo er wollte. An den gottfernsten Ort dieser Welt. Jener Ort, von dem sein Kollege Micha etwas später sagen wird, Gott wird alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Ja, das muss ein gottferner Ort sein, da muss ich hin. Und da schafft er es hinzukommen. Kam Jona an diesen Ort, damit meine ich den Bauch des Fisches, irgendwo 300 Meter unter der Wasseroberfläche, kam Jona an diesen Ort, weil er Gott erleben wollte? Glaube ich nicht. Der war ja gar nicht so scharf darauf. Kam er dahin, weil Gott ihn bestrafen wollte? Wenn wir genau hinsehen, der wollte sich ja selber bestrafen. War er an diesem gottfernen Ort, weil er nun eben ein Prophet war? Nein, denn durch sein Handeln hatte Jona ja schon längst gekündigt. Nein, Jona endete in der tiefsten und totalen Gottesferne, tief unten im Ozean, vergessen von allen Menschen, in der stinkenden Dunkelheit, in der letzten Stille, ganz einfach, weil er dorthin wollte. Der wollte dahin. Keine Ansprüche mehr, keine Befehle mehr, kein schlechtes Gewissen, keine Flucht vor Gott und vor sich selber, nie mehr unruhiger Schlaf in einem schwankenden Schiff. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, dass genau an diesem Ort das Wunder geschieht. Und das ist uns überliefert in einem Gebet, in einem Psalm, der schöner nicht sein könnte. Nicht Gott eröffnet jetzt das Gespräch, wenn ihr genau hinschaut, sondern Jona. Das steht, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst. Alles, was ihm noch geblieben ist. Angst. Und dann steht da, wunderbar formuliert, und er antwortete mir. Ist das nicht klasse? Jona hat Gott nicht geantwortet. Der hat gleich seinen Rucksack gepackt. Wie oft hat Gott nach uns gerufen und wir haben nicht geantwortet? Aber Gott antwortet. Er antwortet an dem Ort, den wir für so gottfern und gottfeindlich halten, wie ein Gebet in einem Fischbauch. Und das Gebet dieses Jona, so überliefert es uns diese Lehrerzählung aus dem Alten Testament, weil sie will uns was beibringen, das findet dort statt an jenem Ort. Wir wissen nicht, was genau Gott antwortet, aber wir beobachten etwas ganz Grundlegendes. Jona hat keine Angst mehr. Nicht mehr vor Gott, nicht mehr vor sich selber und auch nicht mehr vor seinem Auftrag, der immer noch im Raum steht, wie man dann weiter erfährt. Nun können wir fragen, muss das so sein? Muss das so sein? Musste das so sein bei ihm? Müssen wir erst ganz unten ankommen, in der dunklen Gottesferne, damit wir Gott erleben, damit wir ihm begegnen? Müssen wir erst wie der Sohn in dem Gleichnis Jesu von den zwei Brüdern, müssen wir erst bei den Schweinen enden? Oder hier wie Jona am Boden des Meeres, muss das so sein? Ist das unvermeidlich? Kann man Gott erst begeben, wenn man sich dermaßen extrem an die Grenze begibt? Und ich bin sicher, Jona hätte geantwortet, naja, bei mir war das wohl so. Und ich weiß von euch, der eine oder die andere würde auch sagen, naja, bei mir war das wohl so. Ich musste erst ganz unten ankommen. Aber nötig ist das nicht. Es war Jonas Wahl mit H, nicht Gottes. Der Text gibt ja eine andere Antwort. Das ist auch der Punkt, den ich euch heute rüberbringen möchte zu Anfang, wenn wir in dieses Jahr gehen und darüber nachdenken, wie wir Gott erleben. Das Erleben Gottes, das macht dieser Text in seiner Konstruktion ganz klar, findet gar nicht so sehr in den Umständen statt. Die Stimme, die aus dem Nichts kommt, der Orkan, der gewaltig peitscht, der Fisch, der auf einmal da angeschwommen kommt. Sondern das Erleben Gottes findet hier im Jona-Buch in dem Zwiegespräch statt, das Gott mit Jona hat. Das ist eigentlich der Kern. Als Jona beginnt, eigenständig diesen Gott wahrzunehmen, ihn anzusprechen, ihn anzurufen und um Hilfe zu bitten, da erlebt er ihn. Da erlebt er ihn. Und ich glaube, dass das gilt damals genauso wie heute. Ich glaube sogar, dass es gar keine krassen und extremen Umstände braucht, um Gott im Zwiegespräch zu erleben. Es sei denn, wir bestehen drauf, wie Jona. Und jetzt ist es sicherlich gefährlich, am Schluss zu fragen, möchtest du Gott in diesem Jahr erleben? Wahrscheinlich würde ich da antworten, wenn es mit ein bisschen weniger Stress geht, wie bei Jona, können wir darüber reden. Aber ich glaube, die Antwort, die liegt eben irgendwo in der Mitte dazwischen. Irgendwo zwischen Liegenbleiben in der Hängematte und diesem Fischbaucherlebnis. Das sind die beiden Extreme. Wir anderen bewegen uns irgendwo in der Mitte davon. Und Gott wird von uns da erlebt, wo das echte Bedürfnis keimt und erwacht, mit ihm in Kontakt zu treten. Denn die Regel gilt, wer mit Gott aus freien Stücken redet, der erlebt ihn auch. Der bekommt auch eine Antwort. Bei Jona kam das ein bisschen später. Ich hoffe, dass es bei uns anders ist. Und ich weiß, dass es bei vielen anders ist. Viele von euch erleben Gott, erfahren seine Hilfe, können von seiner Liebe berichten, sein Handeln in ihrem Leben sehen und spüren. Und zur Ehre Gottes und zur gegenseitigen Stärkung wollen wir in diesem Jahr diese Geschichten hören, transparent machen, veröffentlichen, austauschen. Ich möchte wissen, wie ihr Gott erlebt. ob der sich links rumdreht dabei oder rechts rum, aber ich will es von euch hören. Amen.
Ich möchte jetzt ein, oder vielleicht habe ich auch noch Zeit für zwei. Vielleicht lasst ihr mich noch zwei spielen. Ein Song als erstes spielen, der heißt Know You Deeper, ist auf Englisch. Ich sage ein bisschen was dazu, weil vielleicht nicht alle Englisch verstehen können. Know You Deeper, dich tiefer, dich mehr kennen, bedeutet das. Und was ich in diesem Song sage, ist einfach so, ich bin jetzt einige Jahre mit Gott unterwegs und ich hatte immer eine Sehnsucht, Gott zu erleben. Ich hatte immer eine Sehnsucht, ihn zu kennen. Und durch alle Situationen und Umständen durch hat er sich immer wieder offenbart und hat er sich immer in vielen verschiedenen Facetten gezeigt. Und es gab viele Umstände und Situationen, die ich nicht verstanden habe. Und dennoch im Nachhinein, im Rückblick, ist es immer wieder so, dass ich ihn einfach loben kann dafür, wie er die Dinge gewendet hat. Und in aller Sehnsucht, in allen Fragen ist er sozusagen immer. Ich glaube, wenn wir ihm danken für die Situation und an ihm dranbleiben und ihm vertrauen, wird er sich immer treu erweisen, denn er ist ja treu. Und davon handelt dieses Lied Know You Deeper.
In all those years I've come to know you, in all the ways my life you cured. Through all the times my heart was aching, through all the nights your love endured. When I fell down, you drew me closer, you gave me life and made me sing. Your love became my covering. Oh, I still long to know you deeper. I will call your name for all my days. Let your glory fill this earthly temple, your jars of clay. Long to of clay.
Zum Abschluss, dieser Song heißt Liebe ist, ein Bereich, in dem ich Gott ganz besonders erlebt habe im letzten Jahr, ist seine Liebe. Also wenn man mich jetzt fragen würde, ich dachte immer, ich hätte sie schon irgendwie so ein bisschen begriffen vorher, aber letztes Jahr hat Gott mir das ganz neu gezeigt. Irgendwie war das so, komischerweise so, dass ich immer dachte, mein Bedürfnis nach Liebe ist so groß, das kann eigentlich nie jemand irgendwie ausfüllen. Also so ging es mir. Es war mir nie so bewusst, aber so ist es ein bisschen gewesen. Und Gott hat sich einfach in einer Situation, da ist eine Freundschaft zerbrochen in meinem Leben und ich wusste nicht so genau, was ich damit anfangen soll. Und natürlich war ich traurig, habe Gott gesucht, habe viel in seinem Wort gelesen und habe ihn auch gebeten, einfach mir zu begegnen darin. Und er hat sich so gewaltig erwiesen und er hat mir gezeigt, wie unendlich, wie absolut grenzenlos seine Liebe ist. Und um das darzustellen, habe ich so ein bisschen kitschige Bilder bekommen, so, die man vielleicht so, ja, vielleicht als ein bisschen kitschig betrachten könnte. Das war wie so ein, im Prinzip ist es wie so ein Ozean. Gottes Liebe ist ja wie so ein Ozean, der einfach nicht aufhört. Und ich habe so ein Haus gesehen, das war ich, das war mein Haus, sozusagen mein Leben und diese ganzen Räume darin. Und er hat mir gezeigt, wie dieses Wasser, dieses Ozeans einfach so jeden Raum so erfüllt. Das spülte so in so Wellen einfach immer da rein. Und so habe ich das erlebt. Und ich dachte einfach nur, das ist einfach das Größte. Ich weiß nicht, ob ihr das schon so, ob ihr das nachvollziehen könnt. Oder ich glaube, diese Liebe Gottes, das ist ja Gott selber, er ist ja Liebe. Das zu erleben, ist immer noch das Zentrum in allem, wie wir auch Gott erleben können. Ich glaube, das ist immer noch das Stärkste und das Größte. Und in diesem Zusammenhang ist dieser Song entstanden, der heißt Liebe ist.
Wenn alles fällt, bleibst du stehen. Deiner Kraft kann ich in Freude weitergehen. War dir kein Weg zu weit. Ich liebe deine Freundlichkeit. Liebe ist die größte Macht. Liebe ist in mir wahr. Sie wirkt, dass alles anders wird, egal was ich auch mag. Und es gibt einen Grund dafür. Die größte.
möchte mit euch noch ein Gebet sprechen, lade euch dazu ein. Wir werden dann stehen bleiben, das Schlusslied diesmal nicht selber singen, sondern einfach nur anhören. Okay, und ich spreche dann noch einen Segen. Herr Jesus Christus, wir haben dich in unserem Leben erlebt, sonst wären wir nicht hier. Vielleicht sind wir auch nur hier, weil wir neugierig sind und die Sehnsucht haben, dich zu erleben. Und ich bitte dich jetzt, dass wir zusammen miteinander teilen können, wie wir Gott auf unterschiedlichste Art und Weise erleben. Herr Jesus Christus, komm du in unser Leben rein. Wir möchten es vorbereiten, indem wir offen sind, zu dir sprechen, dir die Möglichkeit geben. Und dann lass uns nicht nur irgendwelche Sachen erleben oder Dinge, sondern deine Liebe, die uns durchflutet und zu neuen und anderen Menschen werden lässt. Glückliche Menschen, die Nachfolger sind und anderen wiederum hineinhelfen können in diese Liebe. Das bitte ich dich. Amen. Wir hören noch einen Segen.